Ja, ich begrüße Sie zu unserer Veranstaltung, die jetzt leider in 14 Tagen Abständen abläuft, weil das nächste Mal in dem Fall nichts von uns zu verantworten ist, nämlich der Feiertag. Also ich werde mal überlegen, wie man vielleicht am Ende, weil die Literatur doch ziemlich weit ist und die Stunden etwas restringiert, wie man das noch weiter gestalten kann, also dass man vielleicht mache ich noch eine zusätzliche Stunde irgendwann. Ich möchte heute anknüpfen, aber nicht mehr ausführen an das letzte Mal vor 14 Tagen, was wir über Georg Frank diskutiert haben, und möchte das anwenden jetzt, also bestimmte Basis Überlegungen diesbezüglich applizieren an die Fachwelt. Also Sie erinnern sich, die Logik war die, ich hatte Ihnen das allgemeine ökonomisierende Problem dargestellt, dann habe ich gesagt, wie schaut es aus in der philosophischen Debatte um Erkenntnistheorie, habe ich Ihnen Beispiele gebracht und dann habe ich Georg Frank verwendet, um zu diskutieren, wie man das Problem des Cusanus-Clubs, wenn ich das abgekürzt so sagen darf, in die Debatte um philosophische Behandlungen von Wissen und Wissensgesellschaft einbringen kann. Und jetzt möchte ich den Blick wieder zurückwerfen, und zwar jetzt auf die Fachdisziplinen unter dem Aspekt, dass die schon operieren und auch schon zugestehen in einer gewissen Art und Weise die Gedanken von Georg Frank, nämlich kurzum, dass wir in der Zeit eines mentalen Kapitalismus leben, wo geistige Produktion betrachtet werden kann als etwas, was nach ökonomischen Kriterien neuen Stils geregelt wird. Dazu würde ich heute auf drei Figuren eingehen, das ist sozusagen der Plan, das, und zwar gezielt auch aus unterschiedlichen Sprachbereichen und Sachbereichen. Einige Hinweise auf die Ausführungen von Alan Liu im Zusammenhang mit Literaturwissenschaft, weil es mir an der Stelle besonders deutlich wird, deutlich zu sein scheint, wie das aussieht in einer Kerndisziplin der ehemaligen Geisteswissenschaften. Und dann, ich habe ein bisschen gezögert, aber Sie haben mich ermuntert, werde ich doch auf meinen Kollegen Konrad Liessmann auch eingehen, weil der eine starke Präsenz gerade im Hinblick auf dieses Thema hat. Und ich werde das aber verketten mit einem Hinweis und auch Überlegungen auf Christoph Hubig. Christoph Hubig ist so auch, wie hat man da gesagt, also von der Ausbildung her Kernphilosoph, ein wirklicher deutscher traditioneller Sozialisationsphilosoph mit einem Schwerpunkt auf Hegel, mit Vorlesungen über die Phänomenologie des Geistes. Also er ist genau in dieser Schiene. Jedoch ist er ausgesprochen anders unterwegs, wie wir dann sehen werden. Und ich denke, es lohnt sich, eine Kontrastbetrachtung zwischen diesen beiden Positionen auch durchzuführen. Ich bedanke mich zusätzlich zu einer Reihe von Beiträgen, die sich da einordnen. Ich habe hier im Blick auf die Fachwelt habe ich den Link reingesetzt, der vom Stefan Köstenbauer kommt. Minimalforderungen, Anfang an Wissensbegriff. Das, wenn ich das recht verstehe, entsteht auch als Reaktion auf eine ein bisschen pathetisch eingeschränkte Evokation des Wissens in anderen Kontexten und diskutiert Bateson an der Stelle speziell. Ich glaube nicht, dass ich da auf dieses eingehen muss. Also Sie können es sich anschauen, wir können darüber im Wiki auch diskutieren. Und das Zweite stammt von Raimund Hofbauer, dieser Themenübersicht eines Handbuchs des Knowledge Managements von Herrn Holz, Apple, die auf jeden Fall sehr instruktiv ist im Zusammenhang der Betrachtungen, die an der Stelle aktuell sind. Das sind einstweilen nur Blicke. Wir werden mal sehen, wie viel Zeit dafür ist, da ist nochmal separat darauf einzugehen. Jochen Hörisch, lesen Sie am besten selbst. Das liest sich leicht und ich will dazu jetzt nicht so viel sagen. Ich werde die Zeit, die vorgesehen gewesen ist, für den Jochen Hörisch zu verwenden. Allerdings für eine kleine, auch sozusagen hochschulgeschichtliche Betrachtung verwenden, die entstanden ist in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit Situationen an der Universität Wien. Und ich glaube, dieser kleine historische Blick, auf den ich sozusagen hingewiesen worden bin, auch durch einen Beitrag von Raimund Hofbauer, könnte durchaus die Georg-Frank-Problematik nochmal illustrieren und vor Augen führen. Es geht um die Rekrutierung von Fachpersonal. Also es geht um, wobei Rekrutierung von Fachpersonal kann natürlich jetzt auch verstanden werden für die erdölfördernde Industrie oder sowas. Das ist jetzt gerade nicht gemeint, sondern es ist gemeint, das traditionelle Fachpersonal der akademischen Umstände, also die Universität in ihrer ihrem Status als Wissensbehüterin und Wissensgeneratorin. Und in dem Zusammenhang ist eine völlig entscheidende Funktion, die in der Universität durchgeführt wird, das Habilitations- und Berufungsverfahren. Das ist das Gütesiegel, das sind sozusagen diese beiden Tätigkeiten, nämlich zu habilitieren und Professoren zu berufen, sind das Gütesiegel des klassischen sozusagen universitären Wissens, der universitären Kompetenz. Und dieses Austeilen des Wissenssiegels ist institutionell geregelt gewesen. Und ist natürlich noch immer institutionell geregelt. Und es sagt etwas Wichtiges über Wissen auf diesem Niveau, also diese Art von akademischem Wissen, wie das Ding geregelt worden ist. Und das will ich Ihnen kurz in einem kleinen kurzen Blick auf die drei relevanten Phasen, die das genommen hat, in meiner Wahrnehmungslebensspanne Ihnen kurz darstellen, bis 1975. Das ist also 76 ist dann in Kraft getreten oder so, das ist ein definitiver Termin, also bis vor 30 Jahren ist das im Prinzip so gelaufen wie hunderte Jahre vorher, nämlich eine kleine Gruppe von Leuten, das sind die vollen Professoren, setzen sich zusammen und beraten, und zwar die Fachprofessoren eines bestimmten Instituts, einer Einheit, setzen sich zusammen und beraten, wer qualifiziert ist, auf Hochschulniveau zu lehren, selbstständig auf Hochschulniveau zu lehren, das ist die Habilitation, und im nächsten Schritt dann, wie sie sich ergänzen, wenn eine neue Stelle frei ist. Das sind sozusagen Staatsbeamte, definiert als Experten eines bestimmten Bereiches, sozusagen die Ansprechstelle für diese Gruppe von Hochqualifizierten sich selber an der Stelle fortpflanzenden Personen ist das Wissenschaftsministerium. Das Wissenschaftsministerium hat die Kassa und zahlt dafür und kann hin und wieder politischen Druck ausüben. Aber die Fachkompetenz dieser Leute ist unumstritten. Das wird sozusagen vorausgesetzt. Vor allem ist es so, dass niemand sonst an der Universität denen reinreden kann. Also das geht am Rektor, der Rektor hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Das geht von den Institutskommissionen, geht das ins Ministerium und dort wird es dann verhandelt. Der Rektor ist da sozusagen für die feierliche Begrüßung des neuen Kollegen oder sowas ähnliches. Und das hängt damit zusammen, dass der Rektor ein Ehrenamt ist, der sozusagen drüber gespannt ist über eine Universität, die im Wesentlichen aus den kleinen Gruppen der hochqualifizierten angestellten Professoren besteht. Diese hochqualifizierten Angestellten haben, weil sie natürlich so verantwortungsvoll und so gut sind, eine ganze Reihe von Hilfspersonal. Und das ist auch das wissenschaftliche Hilfspersonal. Dieses wissenschaftliche Hilfspersonal wird oft veranlasst, die Lehrveranstaltungen zum Beispiel für diese Professoren abzuhalten, weil das ist ja nicht so praktisch wie andere wichtigere Dinge zu tun. Und dieses hochqualifizierte, also ebenfalls der wissenschaftliche Nachwuchs, der sozusagen sozialisiert wird in eine mögliche Karriere, die dann dort auch in dieser Spitze landet. Das sind die Privatdozenten, die wir schon mal angesprochen haben. Die sind nicht qualifiziert dafür, eine solche Berufungs- und Habilitationslogik sozusagen zu steuern. Also das ist sozusagen wirklich Kernbereich Cusanus Club, interne Fachleute, von außen gesellschaftlich finanziert. Das ist revolutioniert worden vor 30 Jahren, und zwar natürlich aus gesellschaftlichen Gründen. Das war Hertha Firnberg, die das gemacht hat. Die hat die gesamte interne Struktur des Universitätsbetriebs umorganisiert, gerade im Hinblick darauf, dass es doch nicht sein kann, dass Leute, die 40 Jahre sind, die zum Beispiel habilitiert sind, die publiziert haben, die quasi schon in der Mitte ihrer Forschungslebenszeit stehen, dass das alles Befehlsempfänger für die wenigen Professoren sind. Und die hat es umgestellt auf einen Kommissionsbetrieb, auf die sogenannte Gremienuniversität, Kollegium, also die Entscheidungsfindung ist dann durchgeführt worden, nicht über diese Professorenversammlungen, sondern über Kommissionen, die konstituiert wurden aus den sogenannten drei Kurien. Das sind nicht nur das Hilfspersonal, das Wissenschaftliche insbesondere hat eine Stimme bekommen, es haben auch die Studierenden eine Stimme bekommen in einer Paritätenregelung, die also wirklich revolutionär war, muss man sagen, und die war sozusagen too good to last. Die Paritäten waren so, dass zum Beispiel auf den Ebenen der Instituten, und da war einiges zu behandeln, die Institutskonferenzen und auch die Studienkommissionen drittelparitätisch zusammengesetzt waren. Das heißt, ein Drittel der traditionellen Professoren, ein Drittel des ehemaligen Hilfspersonals und ein Drittel Studierende. Also ein wirklich geradezu mittelalterlich kooperatistisches, ständestaatliches Modell, das muss man schon sagen. Auf der Ebene der Fakultäten war es sogenannte Viertelparität, das heißt, dieselbe Anzahl der Professoren haben sich geteilt, also die Vertretung der halben, der Anzahl der Professoren haben sich geteilt, Mittelbau und Studierende, also 2:1:1 war das. Das hat, auf das will ich jetzt nicht eingehen, was das alles bewirkt hat, unter anderem hat positive, es hat negative Gründe gehabt, das lassen wir jetzt einmal. In jedem Fall ist es gekippt worden 2002. Und zwar natürlich auch wiederum aus politischen Gründen und im Zuge jetzt einer Gesellschaftsentwicklung, die genau mit dem zu tun hat, was wir hier tun. Also wenn Sie so wollen, halte ich diese Vorlesung auch als ein Experiment, also als ein Unternehmen, mir selber klar zu machen, was da passiert ist. Die gesellschaftlichen Trends, die jetzt zu der neuen Organisation geführt haben, sind eben Wissensbilanz, Wissensgesellschaft, Lissabon-Prozess, diese Dinge, von denen schon die Rede war. Und am speziellen Fall der Berufungs- und Habilitationskommissionen kann man das jetzt sehr schön greifen, was da passiert ist. Also es war so, dass die Nehmen wir also eine Berufungskommission im Firnberg UOG, die ist so zustande gekommen, dass die drei Kurien, Professoren, Mittelbau und Studierende, im gleichen, das war in der Fakultät, das war keine Institutssache, sondern Fakultätssache. Die drei Kurien, stimmt schon, die drei Kurien haben Entsendung praktiziert, die Professoren haben also, sagen wir mal, vier, die Mittelbau zwei und die Studierende zwei Leute praktiziert. Das war dann eine Acht-Personen-Kommission und in dieser Acht-Personen-Kommission waren natürlich Verhandlungen angesagt. Es musste an der Stelle eine Mehrheit der Habilitierten geben, aber die Verhandlungssituation war sozusagen an manchen Stellen durchaus offen, was zu Resultaten geführt hat, die oft etwas missliebig gewesen sind, weil sich die Top-Professoren nicht selbstverständlich durchsetzen konnten und oft auch nicht durchgesetzt haben oder manchmal halt auch nicht durchgesetzt haben. Das war immer, muss man dazu sagen, auch einigermaßen nervenaufwendig, damit umzugehen. Das ist aber abgeschafft worden. Also auf breitester Ebene ist dieser ganze Betrieb der Ingerenz, der Involvierung von der Institutsebene rauf bis zur Universitätsleitung abgeschafft worden. Und an die Stelle davon ist im UG 2002 gesetzt worden, dass es einen akademischen Senat gibt. Der akademische Senat ist das Gegengremium, das steht in Gesetzeserläuterungen extra drinnen. Das ist sozusagen der Hort der ehemaligen akademischen Mitbestimmung gegen ein Rektorat, das mehr die Management-Funktionen hat. Und dieser Hort der akademischen Mitbestimmung besteht an der Universität Wien aus 18 Personen, wovon 10 die alten Professoren sind. Also von den 18 Personen, weil es ist per Gesetz vorgeschrieben, dass die absolute Mehrheit in jedem Fall in diesem Senat die alten Professoren sein müssen. Also ein wunderschöner Pendelschlag, den man an der Stelle sehen kann. Der Rest ist sozusagen bittersüß absurd zu erzählen. Die acht Personen, also im Gesetz steht Folgendes: erstens, die absolute Mehrheit müssen die Professoren haben, zweitens, ein Viertel müssen Studierende sein, wie immer die Größe ist, ein Viertel müssen Studierende sein, die absolute Mehrheit muss der Professoren sein und den Rest teilt sich das allgemeine Verwaltungspersonal und die an der Universität Wien 5000 anderen Lehrenden. Also die Verhältnisse sind ungefähr so, dass es 430 Professoren gibt und 5000 Leute, die zum Mittelbau gehören. Das führt an der Universität Wien dazu, dass zwei Vertreter von den 5000 aktiv im Senat sitzen können. Ich bin einer davon und 10 Professoren für die 430. Also wirklich eine Fantasy-Reise in die Vergangenheit, kann man schon sagen. Und dann sitzen fünf Studierende sitzen drin und ein sonstiges Personalvertreter. Das ist jetzt, was daraus geworden ist, aus der akademischen Tradition der Mitbestimmung. Ich würde das nicht weiter kommentieren, da könnte man sehr, sehr lange reden. Ich greife das Thema nur auf, weil sich sozusagen zu dieser ein wenig schrägen Situation es noch das Folgende dazu begeben hat. Und das macht etwas aus über die Frage neue Managementstrukturen und Demokratiestrukturen und wie das interagiert. Nämlich die Frage, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, der so zusammengesetzte Senat ist jetzt verantwortlich für die Einsetzung der Berufungs- und Habilitationskommissionen. Das heißt, also so viel ist als Geist in dem Gesetz drinnen, dass das nicht der Manager macht. Also derjenige, der beauftragt ist, aus der Universität ein funktionierendes, konkurrenzfähiges Unternehmen zu machen, kann, soweit reicht die akademische Tradition noch, der kann nicht wirklich wissen, was gut ist in den einzelnen Gebieten. bieten, das muss man sich ja vorstellen. Nicht? Das sind alles Fachleute, aber ein Fachmann der Wirtschaftswissenschaft weiß nicht, was in der Mikrobiologie passiert, und ein Fachmann der Numismatik weiß nicht, was die neuesten Trends der Soziologie sind. Das geht nicht an der Stelle. Auch im traditionellen Bereich nicht. Das war ja der Grund, warum man das angelagert hat, warum die Kompetenzfeststellung in den einzelnen Bereichen ein wenig mehr an der Basis liegt. Und die Universitätsleitung, die hat zwar sehr, sehr viele Aufgaben, aber die Fachkompetenz zu sagen, unter welchen Umständen jemand sich in Soziologie als wissenschaftsfähig qualifiziert, das ist nicht eine Sache, die der Rektor per Dekret machen kann. Deswegen gehört sozusagen die Agenda, das zu regeln, dem Senat, als dem Gremium, das also repräsentiert, was da früher mal gewesen ist, jedoch unter Umständen, unter Bedingungen, und das ist jetzt der Punkt, unter Bedingungen, die man eigentlich nur als Dame ohne Unterleib beschreiben kann, nämlich diese 18 Leute, die da der ganzen Universität gegenüber den Senat spielen, müssen alle die Kommissionen einsetzen, die alle diese Fachkompetenz erbringen soll. Und die Leute sind natürlich ausgesprochen nicht in der Lage und nicht kompetent, diese 18 Leute in den allermeisten Fällen, also abgesehen an der Stelle, wo es um diese 18 Einzeldisziplinen geht, dazu etwas Sinnvolles zu sagen. Das führt dazu, das ist natürlich das einzig vernünftige Verfahren, dass der Senat sagt, das wird delegiert. Delegiert der Senat an die jeweiligen sogenannten Subeinheiten, an die Organisationseinheiten, wo es hingehört, nämlich also traditionell an die Fakultäten. An den Fakultäten kommt es aber jetzt, und das ist die Schwierigkeit, es gibt im Gesetz keine Regelung, wie das überhaupt zu schaffen ist. Und nach dem neuen Universitätsstrukturplan ist es jetzt so, dass die Gesprächspersonen, an die der Senat sich wendet, Kompetenz anzusprechen in diesen zentralen Wissenschaftsfragen, diese Personen sind die Dekaninnen und Dekane. Die Dekaninnen und Dekane sind aber eingesetzt vom Rektorat und haben ein direktes Interesse daran, sich gut mit dem Rektor zu stehen, weil sie zum Beispiel von dem das Geld kriegen. Das ist genau das, was jetzt in den sogenannten Zielvereinbarungsgesprächen, die finden jetzt gerade statt, einmal im Jahr. Rektor setzt sich zusammen mit den Dekanen und sagt, wenn ihr eine weitere Stelle wollt oder wenn ihr den Hörsaal renoviert haben wollt oder wenn ihr E-Learning verstärkt betreiben wollt, dann könnte ich euch schon dieses Geld anbieten, wenn ihr das und das macht. Ja? Das heißt, an dieser Stelle gibt es jetzt einen Effekt, diejenige Instanz, die noch etwas von der selbstorganisierten Wissenschafts Qualifikation repräsentiert, trifft auf eine Organisationsgewalt, also auf eine Struktur, die direkt abhängig ist vom Rektor und das ohne jede gesetzliche Grundlage und das, darum sage ich Dame ohne Unterleib, ohne irgendeine Infrastruktur, die der Senat haben könnte. Und es gibt sozusagen die Schwierigkeit, wenn der Senat den Dekan fragt, okay, bitte schickt uns eine Liste von Leuten, die in diese Habilitations- und Berufungskommissionen kommen, wonach geht das? Wonach geht das? Geht das nach den Regeln des Dekans? Kann sozusagen der Dekan da hineinschreiben, wie ein gescheiter Manager das machen würde, indem er sagt, okay, ich habe die und die Ziele. Der Dekan, das muss man sagen, ist verantwortlich für die Fakultät. Die Ziele der Fakultät sind, dass das und das passiert. Darum schickt der Dekan dorthin an den Senat die Leute, die ihm am passendsten erscheinen. Oder aber, sagt man, was eher die Position des Senates sein muss an dieser Stelle, naja, das ist nicht so, dass der Dekan das entscheiden kann, sondern das ist noch der Restbestand der alten akademischen Selbstselektion. Das müssen die Leute machen, diese Gruppe von Leuten oder diese Anzahl, also die in dem speziellen Fall die drei noch immer hier konstituierten Kurien, nämlich die Professoren der Fakultät, der Mittelbau der Fakultät und die Studierenden der Fakultät, müssen irgendwie sagen, wer dafür verantwortlich ist, und die geben das dem Dekan vor und der leitet das nur weiter. Das ist die Debatte, die an der Stelle sozusagen im Moment gerade läuft. Es ist für unsere jetzigen Zwecke deswegen, denke ich, interessant, weil man an der Stelle sieht, wie Organisationsstruktur direkt mit Wissenserzeugung, mit Wissensverbreitung, mit dem Selbstbewusstsein der entsprechenden Institutionen und mit der allenfalls existierenden Differenz zwischen akademischen Gebräuchen und Management-Situationen zu tun hat. Ne? Also das ist etwas, was mir hier ein Anliegen gewesen ist, das kurz nochmal darzustellen. Jetzt gehe ich aber zurück zunächst einmal zu diesem Buch von Alan Liu. Alan Liu ist, wie gesagt, Literaturwissenschaftler, hat ein Buch geschrieben, das ausgesprochen enzyklopädisch die verschiedenen Zyklen der Management-Theorien in ihrem Effekt auf akademische Situation beschreibt. Das heißt eben The Law of Cool, Knowledge Work and the Culture of Information. Und was ich mit diesem Hinweis, mit diesem Querhinweis bezwecke, ist Ihnen vor Augen zu führen, wie sich eine aus der Sicht der Informationsverarbeitung motivierte und generierende und damit darauf zumindest achtsame Position auswirkt auf das traditionelle Fachverständnis. Also um es in einem abgekürzten Slogan zu sagen, der ist da unten irgendwo, da zitiert er geradezu Kafka: "It might be said, with Kafkaesque irony, I went to sleep one day a cultural critic and woke the next metamorphosed into a data processor." Also diese Käfergeschichte vom Kafka wird an dieser Stelle aufgegriffen, und es passt ganz gut, weil wir uns dann in weiterer Folge auch mit diesem Thema der Daten, der Information, des Prozess, der Datenbanken beschäftigen werden. Also er hat hier in einer zunächst einmal eher amerikanischen Einstellung er ist demgegenüber ausgesprochen skeptisch, also durchaus, aber skeptisch auf eine Art und Weise, die anders aussieht als andere Formen des Skeptizismus. Seine Ehrlichkeit, die hier gleich im zweiten Absatz angesprochen wird, geht auch in die Richtung, dass man die bisherigen Fachgrenzen so nicht mehr festhalten kann. Das heißt also, wenn ich es jetzt auf Georg Frank Terminologie bringe, dass dieser Überstieg zwischen dem, was die Hochkultur ist, und in dem Fall ist Hochkultur die traditionelle Literaturwissenschaft, und das, was die Populärkultur ist, nämlich das, was in dieser Schiene Literatur öffentlich wirksam ist und gemacht wird, dass das so nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Also dass diese Trennschärfe nicht mehr gegeben ist. Und das sagt er also hier in ziemlich drastischen Worten: "My concern is not really with works of literature as such, which from the viewpoint of general society have effectively lost their category distinction on the gradient that blurs textuality and information, imagination and entertainment, authors and celebrities and publishers and conglomerates. Das ist eine Diagnose, die, glaube ich, ziemlich unwidersprochen als gültig anerkannt werden muss, obwohl man dazu natürlich unterschiedliche Auffassungen haben kann. Das will ich sozusagen überhaupt nicht bestreiten. Ich bleibe jetzt mal im Bereich der Literatur, aber in der Philosophie gilt das ziemlich ähnlich. Sämtliche Diskussion über das, was Literatur, was Romane, was Lyrik und so weiter ist, kann sich heute nicht mehr zurückbeziehen auf eine selbstverständliche Klarheit, es gibt sozusagen die Groschenromane und es gibt Proust oder James Joyce oder sowas ähnliches, sondern, und das ist der Punkt, der hier angesprochen ist, den wir ja auch beim Frank erfunden haben, Publishers and Conglomerates, es haben sich die Medien, die Verlage, die Veröffentlichungsmechanismen haben sich so organisiert, dass der Input in dieses Geschehen der Textproduktion, sagen wir es mal so, dieser Input unterscheidet nicht mehr eben zwischen Textartigkeit, Information, Imagination, Entertainment. Ein Roman, also die traditionellen klassischen Literaturpreise haben noch ihre standardisierten Vorgehensweisen, aber man weiß, dass die großen Verlagshäuser und hinter den Verlagshäusern wahrscheinlich irgendwelche Pharmakonzerne, denen die Verlagshäuser gehören, wirksam sind in der Auswahl der Romane, der literarisch wertvollen Romane. Es ist noch möglich, sich zu konzentrieren auf den literarischen Wert oder auf den Unterhaltungswert, aber der Gradient, also es ist an dieser Stelle nicht mehr angezeigt, scharfe Unterscheidungen zu machen. Wenn ich es aus dem Bereich der Philosophie kurz markiere, was ich am Donnerstag in dem Seminar mache, Überlegungen über Freiheit, sind ein schönes Beispiel diesbezüglich. Es ist nicht so, dass ich mich hinstellen kann. Ich kann natürlich auch, das gibt es natürlich auch, aber meine Sicht der Dinge ist so, dass ich mich nicht mehr hinstellen kann und sagen kann, Freiheit, Freiheit bei Kant, Freiheit bei Aristoteles, Freiheit bei Hegel, Freiheit bei Heidegger und dann haben wir die verschiedenen wichtigen Freiheitsbegriffe, sondern ich muss mich auseinandersetzen mit dem, was die Gehirnphysiologen sagen, was die als Forscher sagen, was die philosophisch sagen, was die Medien darüber sagen, was die Gehirnphysiologen sagen, was die Medien darüber sagen, dass die Philosophen darüber sagen, dass die Gehirnphysiologen sagen, etc. Das ist eine Beschreibung, die ich anerkennen würde. Und diese Beschreibung kommt natürlich aus einer Akzeptanz dessen, was der Georg Frank analysiert. Nämlich, ich kann mich in mein Eckerl begeben und Cosanus-Forschung betreiben, oder aber ich kann oder muss meine Cosanus-Forschung in eine Beziehung zu dem bringen, wo der Cosanus sonst vorkommt. Die Schlussfolgerung, die Alan Liu daraus zieht, ist, Works of Literature sind nicht mehr der Orientierungspunkt, sondern the underlying sense of the literary, which is even now searching for a new idiom and role. After all, whether we should elegize or celebrate the death of literature is now besides the point. Das ist eine weitere Sache, wo ich zustimme, und mein vielleicht atmosphärisches, wichtigstes, es ist kein Argument, es ist eine Bemerkung, die ich zur Theorie der Umbildung machen würde, ist, dass das eine Elegie ist. Man kann das auch ein bisschen drastischer formulieren. Es ist eine die Elegie auf etwas Vergangenes. Ich gebe Ihnen eine kleine Bemerkung über Elegie zwischendrin. Vielleicht haben Sie gehört, vielleicht gesehen oder gehört etwas davon von dieser New Ground Hope Inszenierung, die Passion, Le Passion de Simon, die diese Woche aufgeführt worden ist im Jugendstil-Theater. Eine Art Oratorium, eine Elegie, die mich nicht so besonders musikalisch und konzeptuell nicht so besonders begeistert hat, aber etwas, was für den Charakter der Elegie symptomatisch ist und was da drinnen sehr deutlich war, ist, es geht um Simone Weil, französische Philosophin und Aktivistin, sagen wir so, und es ist eine Elegie auf die Simone Weil nach dem Muster eines Passionsspiels. Und was ist der entscheidende, es beginnt so, es endet so, was ist der entscheidende strukturelle Zugang? Der ist das folgende: Es stellt sich eine Frau hin und beginnt, Simone, meine große Schwester. Also ein Echo, das Echo einer großen Schwester, der eine Vorreiterrolle zugeschrieben worden ist, die groß und wichtig war, die auch ihre Schwächen gehabt hat. Und der Gegenstand der Elegie ist jetzt, dass die kleine Schwester einen Dialog führt, nicht einen Dialog führt, weil die ist schon weg, sozusagen einen Nachruf verfasst über die über sozusagen das Leben, die Wundertätigkeit und die Beschränkungen der großen Schwester. Und in dieser Distanz, in dieser sozusagen elegischen Distanz, in der man die Stabilität davon bekommt, dass etwas einmal gut war, das man jetzt noch einmal vor Augen führt und die eigene Position zu deuten versucht, aus der Differenz von dem, was da mal gewesen ist, und aus dieser Differenz seine eigene Position bekommt. Das hat etwas eben eminent Elegisches. Und in demselben Sinn gibt es die Philosophie-Elegien, die dann nicht mit Simone Weil, sondern mit Wilhelm von Humboldt und anderen großen Gestalten operieren. Ein Unterschied zur Elegie ist, das wäre, könnte man an der Stelle sagen, die Dekonstruktion. Also man wird wirklich geradezu ein Anhänger der neueren französischen Theorie, wenn man sich das anschaut, weil die Dekonstruktion nun ausgesprochen eingreift in die Inhalte der ehemaligen Kulturüberlieferung. Also Elegien haben es gerade an sich, dass man das verherrlicht, was einmal gewesen ist. Dekonstruktion ist etwas, was aktiv eingreift, was das respektiert, aber auch umwirft. Also ein respektierend, irrespektierendes Verhalten der Dekonstruktion. Und das wäre etwas, was man an dieser Stelle überlegen könnte. Die Ellen Liu jetzt noch zu Ende. Literature as traditionally understood no longer survives as an autonomous force, or put in the cultural critical terms of the current academy, as a force positioned by larger forces in the guise of autonomy. Literature has merged with mass market, media, educational, political and other institutions that reallocate, repackage and otherwise repurpose its assets. Und das ist der Punkt, an dem Ellen Liu den Schumpeter zitiert, dieses berühmte, von mir auch schon angeführte Schumpeter Zitat darüber, dass Kapitalismus eine Kraft der schöpferischen Zerstörung ist. Ich habe das im Zusammenhang damit genannt, dass nach Georg Frank der mentale Kapitalismus nun nachzieht in diesem Zerstörungspotenzial. Worin liegt das Zerstörungspotenzial? Darin, dass diese autonomen Gegebenheiten, diese autonome Gewalt nicht mehr bestehen, nicht mehr bestehen kann. Wer hat das gesagt? Am Mittwoch, der Josef Vogel hat hier einen Vortrag gehalten im Zusammenhang mit der Reihe von Klaus Pias und hat dabei eine sehr schöne Formulierung gewählt. Die hat er zitiert von wo, ich weiß jetzt nicht, wovon er es zitiert hat, aber die Formulierung war, die Liberalismus ist ein Testverfahren. Der Neoliberalismus insbesondere ist ein Testverfahren, nämlich ein Testverfahren darauf, wie beständig bestimmte überkommene Inhalte sind. Das ist dieses Motiv der schöpferischen Zerstörung, sobald und sofern es nicht wohl konsolidiert und gesellschaftlich verankert ist, wird es in diesem Austausch der Aufmerksamkeitsökonomie deklassiert, wird also diese Art von Ehrfurchtslosigkeit, die an dieser Stelle ist. Ehrfurchtslosigkeit kann ein ausgesprochen destruktives Moment diesbezüglich sein, wobei man dazu sagen muss, dass die Sache durchaus auch sich sozusagen iteriert. Es ist ja die Ehrfurcht vor der Ehrfurchtslosigkeit mindestens so ein Problem, vielleicht an bestimmten Stellen ein stärkeres Problem, dass man quasi dass man die Ehrfurchtslosigkeit nicht in Frage stellt, dass man glaubt, dass die Ehrfurchtslosigkeit eigene Qualität hätte. Und das will ich jetzt auch zur Verteidigung oder zumindest zur Komplettierung der Situation sagen. Elegien haben ja den wirklich auch nachvollziehbaren Zug, dass sie Respekt inszenieren. Und es ist, wenn man schon und gerade wenn man sich die Augen nicht verschließt vor diesen Zerstörungsmomenten, ist, denke ich, auch durchaus verständlich, dass man dann sagt, dass es auch durchaus eine Renaissance des Respekts geben kann. Also Peter Handke ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie sowas laufen kann, wie man mit Anfang seiner literarischen Karriere zerlegt und in weiterem Verlaufe dann wieder damit beschäftigt ist, Respekt vor großen Werken der Literatur aufzubauen. Um das hier nur zu sagen, damit wir die Situation ein bisschen in der Ausgewogenheit haben. Wie jetzt der LU damit umgeht, will ich nicht wirklich im Einzelnen Ihnen vorstellen. Nehmen wir das, ich biete es Ihnen an, diesen Text dann noch genauer zu studieren und komme vielleicht im Lauf der Vorlesung nochmal drauf zurück. Ich versuche jetzt mal, ich gehe jetzt mal über zu den Exzerpten, die ich angefertigt habe aus der Theorie der Unbildung von Konrad Liessmann und gebe Ihnen ein paar Bemerkungen dazu. Das eine werden Sie ja schon gelesen haben. Ich glaube, die Seite ist relativ rasch stark gelesen worden. Wie viel haben wir im Moment an 185 Mal gelesen? Also da werden Sie wohl dabei gewesen sein. Der erste Punkt, den ich hier gesagt habe und den Sie, wie gesagt, vermutlich schon gelesen haben, ist zur Charakteristik dessen, was hier über Wissen gesagt wird, lohnt es sich, die Konstruktion des Axiomensystems mit dazu zu nehmen, die ja auch eine berechtigte ist, nämlich zu sagen, Wissen ist das und Wissen ist das und Wissen ist das und dann aus diesen Axiomen bestimmte Konsequenzen abzuleiten.
Es wird so nicht mehr dazu passen. Ich möchte noch die Elegie ein bisschen schon erweitern. Ja. Es gibt ja verschiedene Formen der Elegie. Mhm. Und man hat sozusagen auf gleicher Ebene die unerreichte Geliebte. Das ist eine der sagen wir mal, häufigst angewendeten Sinnzusammenhänge. Aber es gibt auch die Marienbader-Elegie, wo ein sehr alter Herr auf ein junges Madel spekuliert, um es jetzt ein bisschen so salopp zu sagen. Und so ähnlich scheint mir auch diese elegische Vorgangsweise in den Geisteswissenschaften, dass ein alterndes Konstrukt auf die neuen Massmedien nicht wirklich zugreifen kann und daher sozusagen auf noch etwas Älteres zurückreflektiert, um hier das zu glorifizieren und seine eigene Stärke dann noch schöner darzustellen. Und ich glaube, dieser Effekt der Elegie, der ist ein bisschen zu wenig noch herausgekommen in dem Ganzen, weil es nicht nur die, wie soll ich sagen, den Respekt bringt, sondern auch einfach diese Elegie den eigenen Wert heben soll und irgendwie die Unvernunft des jungen Mädchens doch nicht auf seinen gut situierten Herrn zu reagieren auch darstellt. Das wollte ich da noch dazu ergänzen.
Ein wenig davon wollte ich ja andeuten mit dem Titel Besuch bei der alten Dame. Das wäre quasi die Idee. Ne? Ja, also die Bemerkung, die ich jetzt über Axiome genannt habe, geht so weiter, dass man sagt, gegen Axiome ist mal nichts einzuwenden, sofern sie einem helfen, eine systematisch klare Demarkation und Deduktion von Ideen zu bilden. Allerdings sozusagen existieren und sind vertretbar Axiomensysteme nur in dem Maße, in dem man bereit ist, das, was in den Axiomen festgelegt wird, als plausibel zu nehmen. Nicht? Es lassen sich sehr schlüssige axiomatische Systeme entwickeln, die in sich schlüssig sind, aber ausgesprochen wirklichkeitsfremd, wie man so sagt. Und ich denke doch, dass das, was Konrad Liessmann als eines der, wenn man das jetzt so sagen will, Axiome nimmt, nämlich dass, wie heißt das hier, in keiner Datenbank, in keinem Medium, das unstrukturiert Daten akkumuliert, finden wir deshalb Wissen, dass das nicht gerade besonders plausibel ist. Ich habe Ihnen sozusagen hier als anschauliches Gegenbeispiel den Snapshot einer Datenbank dargestellt. Das ist das. Das ist selber aufgearbeitet in einer Web-Oberfläche. Es handelt sich hier um das ist die Datenbank, in der verwaltet wird mein Weblog aus Movable Type. Und das ist hier die Struktur der Daten, die geordnet zu erfassen sind für den Eintrag eines einzelnen Beitrags in den Weblog. Ich muss nicht weiter erläutern, es würde mir viel Spaß machen, Ihnen zu zeigen, welche Strukturen da alle drinnen sind, aber Sie sehen auf den ersten Blick, dass die Rede von Ablagerungen auf Festplatten, unorganisierte Datenmenge, die nichts mit Information zu tun hat, dass das von der Wirklichkeit weit entfernt ist und dass, wie ich sagen würde, das doch eine Auswirkung auf die Plausibilität des weiteren Verfahrens hat. Was ich jetzt als zweites Ihnen vorstellen möchte, ist ein Gedankengang, in dem Konrad Liessmann also ausgesprochen solidere Aussagen tätigt, würde ich sagen. Die sind, wie ich hier gesagt habe, in einer gewissen Weise unbestreitbar. Was mich daran interessiert, ist die Art und Weise, wie man diese Beobachtungen, die sich also jetzt mit einer Situation der Wissensgesellschaft verbinden, wie man diese Beobachtungen in die Philosophie einbaut. Und also nochmal, was ich in am Anfang gesagt habe, in Erinnerung gerufen, jetzt geht es mir darum, Philosophen zu nennen, in dem speziellen Fall Liesmann und Hubig, die quasi unter den Vorzeichen der Öffentlichkeit und des mentalen Kapitalismus operieren und zu zeigen, wie sie da mit operieren. Der Punkt, den Konrad Liesmann an dieser Stelle macht, ist einer, der gegen die Wissensgesellschaft als einer radikalen, revolutionären, neuen Form des Wissens gerichtet ist, und er sagt, also wichtig ist nicht, und oder der Akzent, der zu setzen ist, ist nicht der, dass die Wissensgesellschaft, die Industriegesellschaft durch ein qualitativ neues Produktionsmodell ablöst, sondern ganz im Gegenteil, darauf kommt es hinaus, dass das Wissen in rasantem Tempo industrialisiert wird, dass also die Industriegesellschaft das Wissen einholt und dass es nicht so ist, dass das Wissen die Industriegesellschaft transzendiert. Wie argumentiert er das? Er argumentiert es so, dass er sagt, Industrie hängt nicht an großen Produktionsanlagen, sondern Industrie hängt an einem industriellen Produktionsprinzip, das Produktionsparadigma. Und dieses Produktionsparadigma ist so zu beschreiben, dass die tendenziell mechanisierte und automatisierte Herstellung von identischen Produkten unter identischen Bedingungen mit identischen Mitteln, im Gegensatz zum Handwerk, in dem die Produktionsbedingungen variieren und auch die Produkte variieren. Also die Mechanisierung, die Rationalisierung, die Automatisierung der Produktion, die eine Produktionslogik mit sich bringt, die sich in den Reich der Maschine bewegt und die eine Form von standardisierter, kostensparender, rationalisierter Ergebnisstruktur aufweist. Und darum sagt er, nicht die monströsen Anlagen der Schwerindustrie sind wichtig zur Analyse, zur Diagnose der Situation, sondern die Taylorisierung, also die Einteilung, das Runterbrechen und die sozusagen die kleinteilige Verwaltung von Arbeitsprozessen. Und dieses Prinzip ist es, das sich fortsetzt auch in der Telearbeit. Also Telearbeit ist nicht der neue freie Weg dazu, selbstbestimmt zu arbeiten, sondern Telearbeit unter den Bedingungen, unter denen wir operieren, ist die Fortsetzung der Taylorisierung. Vordergründig nur selbstbestimmte Telearbeit ist die andere. Gegenwärtig löst nicht die Wissensgesellschaft die Industriegesellschaft ab, sondern umgekehrt, das Wissen wird industrialisiert. Interessant ist jetzt der Seitenblick auf den Christoph Hubig, den ich Ihnen da jetzt vorstellen möchte, der in einem Sammelband Wissenschaftstheorie in Ökonomie und Wirtschaftsinformatik in einem Beitrag zur E-Economy so beginnt, dass er, sagen wir mal ganz allgemein, dass er diese Diagnose bestätigt und auch noch so ein bisschen griffiger formuliert, der aber anders als, also der ist weder elegisch noch ist er dekonstruktiv, sondern sein Zugang zu dem Problem, den könnte man so beschreiben, dass er sagt, man könnte sozusagen ein mimetisches Aufbrechen, der Versuch eines mimetischen Aufbrechens dieser neuen Umstände. Wenn Sie sich den Artikel durchlesen, dann finden Sie das ist eben in einem Sammelband zur Betriebswirtschaftslehre geschrieben, fortgeschrittenes Anverwandeln der philosophischen Gedanken an betriebswirtschaftliches Vokabular, aber innerhalb dieses Anverwandelns noch das Festhalten daran, dass es die philosophischen Themen gibt. Also bei Hubig haben Sie, bei Hubig begegnen Sie all den bekannten philosophischen Themen im betriebswirtschaftlichen Vokabular mit der Absicht, sie an dieser Stelle neu zu erfinden oder neu unterzubringen auf eine wiederum. Also das wäre, wenn Sie es mit N. Liu und Literatur vergleichen, wäre es so wie, ich weiß zwar, es ist der Roman als literarische Gattung nicht mehr sakrosankt, aber ich schreibe nach wie vor Romane, denn ich schreibe Romane, aber ich schreibe die Romane in einer neuen Sprache. Ich schreibe das nicht mehr nach 19. Jahrhundert, sondern ich schreibe einen Roman von heute, weil ich einerseits Romane schreiben möchte, aber weiß, dass diese Romane sich nur verkaufen werden, wenn sie auf eine neue Art und Weise geschrieben werden. Aber es sind eindeutig, es sind sozusagen noch nachvollziehbar Romane im alten Sinn. Also eine Neuerfindung, nicht einmal Neuerfindung, eine Fortsetzung, eine Aktualisierung dessen, was Roman ist, unter zugegeben neuen Bedingungen. Also darauf geht es hinaus beim Christoph Hubig. Und lassen wir das mal ein bisschen auf uns wirken, weil der Wortduktus ist sozusagen durchaus so ein bisschen anstößig und fremdartig. Er beginnt genau mit der Themenstellung der Optimierung und Rationalisierung. Sprechen wir über Veränderungen im Objektbereich. Es existiert eine ganze Reihe von Diagnosen zur E-Economy, die auf den ersten Blick triftig erscheinen, welche den Prozess der Informatisierung des Wirtschaftens als Optimierungs- und Rationalisierungsprozess einschlägiger Mittelzweckverbindungen erachten. Es lässt sich beobachten, dass von den Entwicklungsprozessen Prototyping über Logistik und Distribution bis hin zur Nutzung und Entsorgung durch die neuen Möglichkeiten des Informationstransfers Ressourcen besser genutzt, Transaktionskosten gesenkt, etc. werden. Das geht in die Richtung Identitätslogik, Rationalisierung, durchaus im Stil der alten Industriegesellschaft. Er macht aber jetzt so weiter, indem er sagt, wenn ich diese Rationalisierungsprozesse jetzt nochmal genauer ansehe, und er bringt vier Aspekte, wo man das genauer in den Blick nehmen kann, dann stellt sich die Frage, ob das so eindeutig ist. Also er verwendet die traditionelle philosophische Tiefensicht, um die Schlagworte der Rationalisierung im Rahmen dieser Objektbereiche ein wenig aufzuweichen und sagt dazu Folgendes, ich gehe es kurz durch, die vier verschiedenen Bereiche. Alle diese Bereiche sind einerseits Beispiele des Erfolgs der Rationalisierung, aber als solche Beispiele auch Indikatoren dafür, dass es hier nicht mehr einfach um Rationalisierung geht, sondern dass da andere Dimensionen angesprochen sind. Er spricht also von den erweiterten Möglichkeiten einer Substitution ganzer Workflows durch Delegation dieser Prozesse an die Systeme, wodurch eine in diesen Systemen implementierte Rationalität, deren Operationalisierung dem natürlichen Bewusstsein versagt bleibt, in die Prozesse importiert wird, also Banküberweisungen oder Ausschnitte aus Produktionsprozessen, die jetzt maschinell kontrolliert jenseits der Defizite des menschlichen Problemlösens gehandhabt werden können. Und das heißt, bestimmte Handlungsdimensionen, die sich einer entsprechenden Rationalisierung entziehen durch diese ganzen Workflows, sind nicht mehr entscheidungsprägend. Sind das dann nur noch Soft Factors, schreibt er. Ist es also so, dass wenn man aus Entscheidungsabläufen in Workflows verlagert, dass man dann damit einverstanden ist, dass die Produktion mehr oder weniger maschinell kontrolliert vor sich geht und das, was Entscheidungen über diese Produktion sind, wird nur mehr fassbar als Soft Factor, also auf einer Ebene, die ähnlich ist wie die Werbung oder sowas ähnliches. Also das Karikaturbild diesbezüglich ist, solange die Gewerkschaften noch eine Macht haben, setzen sie eine Person an die Maschine, damit dort auch eine Person ist. Die Person kann aber überhaupt nicht mehr eingreifen in die Maschine. Die steht nur mehr dabei, damit es da auch einen Menschen hat, damit der Arbeitsplatz nicht wegrationalisiert wird. Das ist das, was er hier sagt. Ist das die Zukunft der Entscheidungskomponente, der Handlungsdimension im Rahmen dieser Workflow-Prozesse? Zweitens wird ermöglicht durch diese neuen Entwicklungen, dass in bestimmten Bereichen bewährte Handlungsvollzüge übertragen werden auf neue Bereiche. Radikalisierung des Marktgeschehens nach dem Vorbild des Börsenhandels, Auktionen, welche sich auf alle möglichen Produkte erstrecken kann, sodass dass also Angebot, Nachfrage, Qualitätsverfall dynamisch geschehen. Ein schönes Beispiel diesbezüglich ist das, was im Moment mit der Audio-Unterhaltungsindustrie passiert, nicht? Wo es sozusagen Firmenregeln gegeben hat, wo es eine Produktpalette von Produktion zum Beispiel von CDs, DVDs gegeben hat, die man planen musste, von der man ein gewisses Risiko nehmen musste, um die entsprechenden Künstler unter Vertrag zu nehmen, um die entsprechenden Produkte herzustellen, das zu verteilen auf die Art und Weise, vorwegnehmend, prognostizierend, was im nächsten Jahr die beliebten CDs sein werden. Das ist etwas, was sich durch die Download-Entwicklung weitgehend erübrigt, in der die Leute die Musik, die sie wollen, direkt über Transaktionen am Netz bestimmen und an der Stelle ist tatsächlich, wird zunehmend die Landkarte das Territorium, die Landkarte der Kundenbefragung wird abgelöst von Verhalten der Kunden, das sich manifestiert in den entsprechenden Datenbanken natürlich, sodass eine neue Form von Betrieb und natürlich auch neue Modelle der Wertschöpfung an dieser Stelle deutlich werden. Und diese Modelle der Wertschöpfung hängen nicht mehr am Experten für klassische Musik zum Beispiel. Nicht? Das muss man einfach mal diagnostizieren, was der Markt, wenn man das hier mit den neuen Möglichkeiten tatsächlich so durchführen kann, dann gibt es diese Rolle des klugen, der klugen Planung, die antizipiert, was die Menschen wollen sollen, gibt es an der Stelle nicht mehr, sondern das, was der Markt will, wird geltend gemacht und wird produziert. Drittens, neue Act-Types im Bereich ökonomischen Handelns werden ermöglicht. Neue Flexibilität sowohl in der Entwicklung und Produktion als auch in der Nutzung kann realisiert werden. Individualisierbare Serienfertigung on Demand, das ist eine Sache, die geht in dieselbe Richtung wie das, was ich eben gesagt habe. Weiter unten geht er dann an diese Stelle ein auf Anwenderprofile. Man kann eben, also früher war es so, dass man ein Auto, man ist zum Autohandel Handel gegangen, hat sich dort ein Auto gekauft, der hat was angeboten gehabt, der hat einfach ein paar Autos anzubieten gehabt, der hat dann bestellt. Heute geht man ins Autogeschäft und bestellt sich das Auto, das am Fließband so produziert wird, wie ich es selber bestelle und das ohne zusätzlichen Aufwand, weil die Planungsprozesse in der individualisierten Serienfertigung on Demand so gemacht worden sind. Und hier gibt es als Viertes gibt es die Koordinationsstrategien, also höherstufige Koordinationsstrategien, indem über die Kommunikationssysteme die Interaktion der Nutzerinnen mit diesen Systemen optimiert wird im Zuge der anonymen Vergemeinschaftung, weil die direkte Interaktion mit dem System den Nutzern der Einblick, weil über die direkte Interaktion mit dem System den Nutzern der Einblick in die dadurch ausgelöste Umstrukturierung der Binnenaktivität des Systems versperrt bleibt. Und nun das Resultat, das er daraus gewinnt, das er zieht, ist, diese vier letzten Aspekte der E-Economy-Entwicklung lassen es problematisch erscheinen, diesen Prozess als bloßen Rationalisierungsprozess zu erachten, wenngleich Effizienz und Effektivitätsgewinne einhergehen. Es verändert sich hier der Gegenstandsbereich des Wirtschaftens und der damit verbundenen Act-Types und Handlungsstrategien und gerade darin liegt eine Provokation zur Reflexion. Also das ist der Appell der Philosophen, wenn man noch genauer hinschaut auf das, was sich unbestritten ändert, wie sich die Industrialisierung fortschreibt in den Bereich der Betriebswirtschaftslehre unter den neuen Bedingungen der Informationstechnik insbesondere, dann sollte man beachten, dass sich die klassischen Konzepte davon, worauf sich betriebswirtschaftliches Handeln richtet, nicht nur die Kategorien der traditionellen Philosophie stehen in Frage, sondern auch die Kategorien des traditionellen Wirtschaftens stehen in Frage. Das ist genau das, was hier der Fall ist und damit heißt Rationalität doch etwas anderes. Und damit wäre quasi die Antwort von Hubig an Liesmann an der Stelle, dass man, wenn man genau genug auf diese veränderten Produktions- und Rationalitätsbedingungen schaut, man entdeckt, dass es sich nicht mehr um die industrielle Form handelt, sondern um eine raffiniertere, von der wir jetzt natürlich auch dadurch, dass es raffiniert ist, wissen wir noch nicht, was es sozusagen genau ist und wie wir damit umgehen sollten. Gut, das wollte ich zu diesen Bemerkungen über die Industrialisierung von Wissen sagen. Jetzt liegt mir doch noch am Herzen als nächstes, weil das etwas ist, wo ich mich auch geäußert habe, ein bisschen was über diesen Elegiecharakter und den Umgang, den konstruktiv elegischen oder dekonstruktiven Umgang mit klassischen Philosophievorgaben zu sagen. Die Äußerungen, die Konrad Liessmann zu Hegel macht, sind sozusagen ausgesprochen respektvoll. Das Konzept des Geistes, wie es Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seiner Philosophie exemplarisch vorgeführt hat, Kunst, Religion und Wissenschaft erscheinen bei ihm als Objektivation des Geistes, in denen sich das artikuliert, was über das Zufällige und Subjektive hinausgeht und als Anspruch einer verbindlichen Wahrheit zentral für jeden Bildungsprozess ist. Das ist, sagen wir mal, konventioneller Erinnerungsgestus an das, was der deutsche Idealismus uns überliefert hat. Die Wirklichkeit sieht ein wenig komplexer aus und ich nehme das gleich mal vorweg, was ich dann am Ende geschrieben habe. Was ich jetzt tue, ist einen Kollegen kritisieren aus der Position der Fachdisziplin, der die Vorgaben der Fachdisziplin im Hinblick auf den mentalen Kapitalismus der sozusagen des größeren Publikums durchaus auch überschreitet. Also die Spannung ist mir durchaus bewusst und es geht mir überhaupt nicht darum, dem Konrad Liessmann am Zeug zu flicken, sondern mehr diesen spannenden und Spannungszustand ein bisschen zu exemplifizieren, der jetzt darin besteht, dass man als ein akademisch arbeitender Philosoph in einer Welt ist, in der gerade die akademischen Instanzen von den akademischen Philosophen verlangen, dass sie die öffentliche Wirksamkeit haben, die das in Frage stellen, was das traditionelle akademische Verhalten besagt hat. Also das möchte ich ein bisschen darstellen, was sozusagen dabei herauskommt. Interessante Sache ist nämlich die, das eignet sich wirklich relativ gut dazu, dass man, wenn man sich sozusagen mit dem Stichwort Hegel und Bildung ein bisschen beschäftigt und so etwas Banales wie eine Datenbanksuche nach Bildung im hegelischen Werk macht, man auf Themen stößt und nicht nur auf Themen, sondern also auf eine Stelle stößt, auf den Ort stößt, in dem Hegel über Bildung spricht, der sozusagen, wie soll ich das jetzt sagen, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was der Konrad Liessmann hier über Hegel und Bildung sagt. Das ist durchaus ein Zwiespalt auch im Hegelschen Werk selbst, wovon Liessmann spricht. Das ist sozusagen der große Duktus, der in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes von Hegel auch tatsächlich so angesprochen wird. Wenn man sich aber anschaut, in eben dieser Phänomenologie des Geistes, was Hegel über Bildung an den Stellen sagt, an denen er sich mit Bildung thematisch beschäftigt, dann stellt sich was sehr Interessantes und was ganz was anderes heraus. Ich habe das, Sie haben hier eine PowerPoint-Präsentation und hier haben Sie einen Artikel, in dem ich das genauer beschreibe. Der ist noch nicht veröffentlicht, deswegen habe ich noch nicht im Sammelpunkt, aber ich habe Ihnen den Artikel als PDF da schon mal zur Verfügung gestellt. Ich sage Ihnen die wichtigste Pointe. Die wichtigste Pointe ist die, dass Bildung beim Hegel in der Phänomenologie des Geistes nicht dort vorkommt, wo wir Bildung normalerweise ansehen und wo der Liessmann die Bildung hinstellt, nämlich in der Folgegeschichte des deutschen Idealismus, dann bei Humboldt und so, kann auch nicht gut bei Hegel vorkommen an der Stelle. Es ist sozusagen eine Außenzuschreibung für Hegel, sondern überraschenderweise rangiert Bildung beim Hegel im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Bildung, der höchste Bildungs, sozusagen der, erstens, also sagen wir so, erstens
sehr idiosynkratisch, würde man sagen. Aber das ist zumindest, was Hegel sagt. Also dort, wo Hegel von Bildung spricht, spricht er über den Transformationsprozess aus dem Raubritter- und Feudalsystem zu einem modernen System der Zivilgesellschaft. Der Endpunkt, weil das ein Artikel, weil Sie hier Hegel Bildung Wiki sehen, der Endpunkt dieser von Hegel beschriebenen Bildungsentwicklung liegt bei den Enzyklopädisten. Das ist eine ausgesprochen überraschende Geschichte. Die Enzyklopädisten sind diejenigen, die das, und das ist das Zweite, was dazu zu sagen ist, dass das ausgesprochen zerstörende, zerrissene und abgetane Bildungsthema sammeln und fusionieren in eine neue Einheit. Also das Ergebnis des Bildungsprozesses, so wie der Hegel diskutiert, ist ein absolut zerstörerisches, das von den Enzyklopädisten dann überwunden wird. Das ist für meine Zwecke ein wirklich wertvoller Fund, weil ich an der Stelle dann den Schritt mache von Wikipedia, also von Enzyklopädie zu Wikipedia und einer Art und Weise mit Bildung umzugehen, die anknüpft an diese Form von Enzyklopädie und in der neuen Informationsgesellschaft, also in der Informationsgesellschaft, Prinzipien fortschreibt. Das will ich aber hier nicht weiter ausführen. Worum es mir geht, ist Ihnen vor Augen zu führen, was die Plausibilität ist und was ganz einfach die Hegelsche Auffassung ist im Zusammenhang mit Bildung. Und da habe ich Ihnen drei der wichtigsten Zitate mit den entsprechenden Seitenverweisen hingeschrieben, wodurch also das Individuum hier Gelten und Wirklichkeit hat, ist Bildung. Und hier ist in dem Kontext der Welt der Bildung, den Hegel diskutiert auf Seite 364 und folgende. Die wahre und ursprüngliche Natur und Substanz des Individuums unter diesem Kontext ist der Geist der Entfremdung des natürlichen Seins. Diese Entäußerung ist daher ebenso Zweck als Dasein desselben. Sie ist zugleich das Mittel oder der Übergang sowohl der gedachten Substanz in die Wirklichkeit als umgekehrt der bestimmten Individualität in die Wesentlichkeit. Wenn Sie das lesen, dann ist Ihnen eines als erstes mal völlig klar, das eignet sich nicht für den Zollner Verlag. Das ist eine Aussage, die ausgesprochen schwieriger zu lesen ist als das, was der Humboldt sagt und was er vom Humboldt, also wie es man dann von Humboldt zitiert. Man kann unterschiedliche Adressaten haben. Der wichtige Punkt ist aber der, dass eine genaue Lektüre vom Hegel, und das ist sozusagen das, worauf ich hinaus möchte, dass man dass das sich einlassen in die Komplexität solcher Aussagen Erkenntnisse generiert, die man durchaus auch popularisieren kann, die aber diesem Prozess der Genauigkeit und der Extraktion von Sinn in diesem Prozess einen Anspruch stellen, der nun genau der Anspruch ist, von dem ich sagen würde, das lohnt sich. Es lohnt sich, Hegel zu lesen, weil man diesem Anspruch entsprechen muss. Aber dieser Anspruch ist nicht ein Anspruch, der ist erstens kein Anspruch, der sich leicht umsetzen lässt. Und zweitens ist es ein Anspruch, der interessanter und pikanterweise an der Stelle genau das umdreht, was vom Hegel gesagt wird in der oberflächlicheren Art und Weise. Ich paraphrasiere das ein bisschen. Ein bisschen, damit das deutlicher wird. Die Grundidee vom Hegel ist, dass Bildung ein Bereich ist, in dem man das verliert. Indem man die Entfremdung des natürlichen Seins, die Natur des Individuums im Status der Bildung ist, die Entfremdung des natürlichen Seins. Und diese Entäußerung, also dass man sich selber verliert, ist Zweck des Daseins des Individuums in diesem Zustand und diese Entfremdung ist das Mittel oder der Übergang in eine neue Form von Existenz. Das kann ich mal, also wenn man es populär sagt, ist ja nicht verboten, diese Sachen populär zu sagen. Warum muss ich den Anfang der Ilias auf Griechisch auswendig lernen? War eine Frage, die sich in meiner humanistischen Bildung gestellt hat. Im Gymnasium ist man in dem Moment, in dem man Griechisch gelernt hat, dazu gezwungen worden, eine Sprache, die man kaum je erkannt, vom Phonetischen her sozusagen auswendig zu lernen. Wirklich also Strophen der Ilias auswendig zu lernen. Das ist Bildung im hegelianischen Verständnis. Das ist das, worum es hier geht. Es gibt sozusagen keine natürliche Neigung, also zumindest bei den meisten Leuten nicht, eine natürliche Neigung, solches Bildungsmaterial sich anzueignen. Es ist an der Stelle nicht natürlich, aber, und das ist jetzt der Punkt, das Letzte ist, der Weisheit letzter Schluss ist nicht, dass man dabei bleibt, wie man ungehobelt und ohne Griechisch zu können halt die Welt sieht, sondern der Weisheit letzter Schluss ist an der Stelle, sich auf eine Sache einzulassen, die eklatant nicht in meinem eigenen Reservoir mal vorhanden ist, die mir vorgegeben wird als Bildungsinhalt aus der Umgebung. Und der Wunsch nach Bildung besteht jetzt darin, das in sich selber aufnehmen zu wollen, was sozusagen die Sozialumgebung als das wünschenswerte Bildungsgut betrachtet, wissend, dass das nicht das ist, was einem selber eigentlich passt, und in der Absicht, indem man die Ilias auswendig lernt, jemand zu werden, der eine soziale Stufe weiterkommt, indem er sich nämlich inkorporiert in diese Substanz, in diese Sache, derjenige wird, der jetzt dann überzeugend Ilias zitieren kann. Am Ende, sozusagen, ich habe es natürlich vergessen, aber früher war es so, und es gibt noch Restbestände von Leuten, die dir jetzt, nachdem sie das auswendig gelernt haben, vor 40 oder 50 Jahren begeistert als ihr eigenes mitteilen, wie der Anfang der Ilias auf Griechisch geht. Also das wäre der das ist sozusagen in diesem Sinn der gelungene Bildungsprozess, durchaus eine Synthese, aber also rein terminologisch, nur damit Sie es raustüfteln können, ist das beim Hegel so genannt, das muss man ja wirklich sagen, ich bin immer hin und her gerissen beim Hegel, weil es auf der einen Seite wirklich ausgesprochen schwer verständlich und andererseits aber auch so zum Teil immer wieder so präzise ist wie eine logische Abhandlung. Nicht? Die Entäußerung ist ebenso Zweck als Dasein des Geistes der Entfremdung. Sie ist das Mittel oder der Übergang. Also diese Entäußerung, dieses Ilias auswendig lernen, ist der Zweck des Bildungszustandes, ist das Dasein, die Art und Weise, wie das Bildungsbewusstsein existiert, und es ist das Mittel und der Übergang der gedachten Substanz der Bildung in die Wirklichkeit. Also ich werde wirklich, indem ich das kann, und die umgekehrt, die gedachte Substanz, das ist der Geist, das ist sozusagen der Wert der Ilias, geht über in die Wirklichkeit der einzelnen Personen, indem die Schüler den Wert der Ilias, der ein abstrakter Wert ist, im Chor gemeinsam realisieren, und die bestimmte Individualität der Sängerknaben der Ilias geht über in die Wesentlichkeit, indem sie ihre Form von Tribut zollen. Sie identifizieren sich dann mit dieser geistigen Vorgabe. Gehen wir das ein bisschen weiter noch. Ein weiteres Zitat. Die Sprache der Zerrissenheit aber ist die vollkommene Sprache und der wahre existierende Geist dieser ganzen Welt der Bildung. Also Drastischer kann man es wirklich nicht sagen, dass Hegel kein Bildungstheoretiker ist, dass die Sprache der Zerrissenheit ist der existierende Geist der Bildung. Warum sagt er das? Weil Hegel eine Konzeption von Bildung hat, in der darauf geachtet wird, dass Bildung genau dieses kontradiktorische, dieses schmerzhafte, dieses unaufgelöste Moment hat, dass das ein Konflikt ist. Und das ist dann doch etwas, was mich schmerzt, wenn ich jemanden höre, der Hegel der sozusagen Geist, Hegel, Bildung, Humboldt und so an dieser Stelle so flott vorbei defilieren lässt, weil, und das würde ich jetzt beanspruchen, wie schon gesagt, für die Eigenleistung der Fachwelt, weil sich, wenn man gebunden ist an eine präzise Lektüre dessen, wovon man als Philosoph handelt, sich Schwierigkeiten in den Weg stellen, die ihre eigene Spannung haben. Der Thomas Auener, den habe ich sozusagen hier zitiert, das Ganze kommt aus dem Kontext eines Buchprojektes, das der Thomas Auener initiiert hat über die Phänomenologie des Geistes, der verfolgt zum Beispiel dieses Motiv bei Hegel und setzt darum Bildung in ein nahe Verhältnis zu Betrug. Also das ist ein Thomas Auener Zitat jetzt. Die Pointe besteht nun darin, dass das Bewusstsein die unbedingte Geltung seines Selbst gerade dann am stärksten für sich begreift und fühlt, wenn es sich seines ursprünglichen Selbst entäußert, also einen Bildungsakt setzt, der für uns als Betrug an seinem ersten bzw. natürlichen Selbstverständnis erscheint. Das ist ein Thema, das mir ausgesprochen wertvoll ist und interessant erscheint und das etwas zu tun hat mit dem Fortschritt, dem Fortschrittskonzept, das letztlich eine Ausweitung dann in die Rationalitätskonzepte hat. Nicht? Die Themenstellung ist die, dass ein erster falscher Schritt, dessen man sich bewusst sein muss, darin besteht, dieses Bildungsideal überhaupt so darzustellen, so wie es in der gewöhnlichen Bildungsdiskussion dargestellt wird, zu sehen. Das ist im Übrigen ein Motiv, das ja in der kritischen Theorie, ich führe das ein bisschen aus, in meinem Artikel dann in der kritischen Theorie auftritt, als der Hinweis darauf, dass Aufklärung in Brutalität und in Instrumentalismus umschlagen kann. Diese Motive des angesprochenen Themas Bildung und Wissensgesellschaft wären, denke ich, einzuklagen und wären wichtig, wenn man sich dieser Sache sozusagen aus der Philosophieperspektive her genauer nähert. Das Letzte, was ich dazu sagen, ich habe so ein, zwei noch Bemerkungen gemacht, aber für eine Bemerkung ist noch Zeit. Das will ich doch nicht ganz vorbeigehen lassen, was Sie jetzt hier sehen in dem Zitat. An einer Stelle des Buches ist die Rede davon, was sich hartnäckig noch immer Bildung nennt, orientiert sich gegenwärtig nicht mehr an den Möglichkeiten und Grenzen des Individuums, auch nicht an den invarianten Wissensbeständen einer kulturellen Tradition. Und das fand ich dann doch sehr überraschend, weil, so wie ich das verstehe, sagt er dabei, dass es einen Anspruch an Bildung gäbe und dieser Anspruch an Bildung, den man heute vertreten könnte, dieser Anspruch wäre, der wird sozusagen nicht eingelöst, aber der Anspruch wäre, dass man sich an invarianten Wissensbeständen einer kulturellen Tradition orientiert. Und das ist doch, das klingt eigentlich ziemlich nach Datenbanken. Ne?
Vielleicht ein bisschen was zur Aufklärung oder was, welche Gedanken mir gekommen sind. Ich kenne also die Theorie der Umbildung nur aus deinen Exzerpten, aber ich kann mich noch sehr, sehr lebendig an seinen Vortrag erinnern, der sozusagen in der ORF Science ist. Und da nimmt er den Hegel ja nicht als Bildungsguru, sondern geht es ihm um den Wahrheitsbegriff. Und mir kommt vor, dass es ihm auch hier darum geht, die Wahrheit, die absolute Wahrheit, die der Hegel ist, für sich zu rekapitulieren und natürlich wirklich zu impersonifizieren in den akademischen Ordinariaten oder zumindest solche, die es sein möchten. Und genau da geht's. Also der Hegel ist hier sozusagen nur ein Substitut für diese Sache. Und da kommt es ja jetzt auch wirklich zum Ausdruck, ne? Wenn er sagt, die invarianten Wissensbestände, die sind ja personifiziert. Und das Problem ist nur, dass das halt wenig Philosophen sind, sondern eher Philosophanten. In meiner Sicht, was ich ja auch in der Diskussion da dazu geschrieben habe.
Ja, weiß auch nicht recht, was ich sozusagen dazu sagen soll. Das ist der Kontext ist der, dass das hat, also diese eine Bemerkung habe ich halt sozusagen versucht daraus zu schließen. Der Kontext ist der, dass die Mobilität der Markt- und Beschäftigungsfähigkeiten entgegensteht diesen Wissensbeständen. Ich kann es aus einer Bemerkung vom vergangenen Freitag, als wir den Institutstag hatten, das betrifft etwas, was nicht der Liesmann gesagt hat, sondern was anderes, aber das macht das Ganze auch wieder ein bisschen greifbar noch sagen. Die Diskussion der neuen Curricula, der Bachelor-Curricula in Philosophie, unter welchen Umständen, nach welchen Gesichtspunkten sollen die Studiengänge neu gestaltet werden. Und ich habe an dieser Stelle unvorsichtigerweise gesagt, ich bin an der Stelle quasi ein Vertreter der Ökonomisierung. Man muss dabei, wie man die Studienpläne gestaltet, darauf achten, wie sehr das akzeptiert wird und wie Leute was damit anfangen können. Und Verwertbarkeit habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber ich habe sozusagen sowas gesagt wie Akzeptanz bei den Studierenden und Verwendbarkeit, sowas in der Art und Weise. Worauf ein Kollege mir gemessenen und empörten Worten gesagt hat, dass das mit Philosophie überhaupt nichts zu tun hat und dass das von vornherein abzulehnen ist, weil Philosophie kann nicht sich bestimmen nach solchen Kriterien. Und in einer Weise habe ich schon ein bisschen zurückgezuckt, weil ich das natürlich kenne und weil ich unter bestimmten Umständen sehr genau und auch sagen würde, dass ich natürlich nicht das lesen werde. Und hier, und Sie sehen es ja, ich lese nicht das, was am besten verkaufbar ist. Ich meine, eine kleine polemische Nebenbemerkung. Ich weiß auch, was im Rahmen der Philosophie am besten verkaufbar ist. Da gibt es Sachen, die sind viel besser verkaufbar. Da spricht man über Sartre und da spricht man über Derrida und da spricht man über das Ereignis und so weiter. Das ist um vieles besser verkaufbar. Und das darüber sprechen die Leute, die darüber sprechen, dass man nichts verkaufen darf in der Philosophie. Aber Ende der polemischen Bemerkung. Aber in einer gewissen Weise hat es mich gerissen, wie man so sagt, mich selber dabei zu ertappen, einen Faktor wie, was machen jetzt die Leute damit, mit einzubeziehen in der Studienplanung der Philosophie, weil ich auch die Auffassung habe, dass das, was in der Philosophie betrieben wird, natürlich nicht gesteuert werden kann vom Markt und von dessen und von den Gesetzlichkeiten, die sich an der Stelle ergeben. Also da bin ich so ähnlich wie ein sagen wir mal, Audioproduzent, der jetzt konfrontiert ist damit, dass er die Schutzherrschaft seiner Plattenfirma verliert, weil die Plattenfirma nach dem Prinzip nicht mehr geführt werden kann. Die Plattenfirma löst sich auf und wird verwandelt in ein selbstbestimmtes sich sozusagen ausartikulierender Marktgesetzlichkeit, und die Nische, die Nische der Produktion und der Bedeutung und der Genauigkeit, die noch geschützt worden ist in diesen alten Zusammenhängen, wird durch die kreative Zerstörung verschoben. Und das Thema der Universität unter diesen Umständen ist das. Nicht? Das ist das Thema, und in diesem Thema habe ich sozusagen das Ende dieser langen Abschweifung, angesichts dessen, dass eine radikalisierte Bezahlbildungsgesellschaft, in der der ganze Bildungsmarkt sich auflöst in diese neue Gesetzlichkeit der Standardqualität etc., ist mir durchaus verständlich und nahe, davon zu reden. Da gibt es andere Zeitrhythmen, da gibt es andere Formen von Stabilität und auch von Vertretbarkeiten. Nicht, dass ich die invariante Wissensbestände nennen würde, aber das Thema soll man doch markieren. Der Punkt ist allerdings der, und das möchte ich am Ende sagen, es hängt sehr viel daran, wie man die philosophische Position gegen den Markt definiert, wie man das plastisch gestaltet, wie man das lebendig macht und gegen welche Bündnisse und welche Ablehnungen man an dieser Stelle installiert, und zwar gerade um das Ziel zu verfolgen, mit der Erfahrung des Denkens, dass die Philosophie ist, weitermachen zu können. Danke.